Liebe Gemeinde, lasst uns auf Gottes lebendiges Wort hören und schlagt gerne mit mir auf Galater 4. Ich möchte uns einmal den Abschnitt für die Predigt vorlesen. Galater 4, die Verse 8 bis zum Ende vom Kapitel bis Vers 31. Galater 4, ab Vers 8. Damals aber, als ihr Gott nicht kanntet, dientet ihr denen, die von Natur nicht Götter sind. Jetzt aber, da ihr Gott erkannt habt, ja vielmehr von Gott erkannt seid, wieso wendet ihr euch wiederum den schwachen und armseligen Grundsätzen zu, denen ihr von Neuem dienen wollt? Ihr beachtet Tage und Monate und Zeiten und Jahre. Ich fürchte um euch, dass ich am Ende vergeblich um euch gearbeitet habe. Werdet doch wie ich, denn ich bin wie ihr. Ich bitte euch, ihr Brüder, ihr habt mir nichts zuleide getan. Ihr wisst aber, dass ich euch in Schwachheit des Fleisches zum ersten Mal das Evangelium verkündigt habe. Und meine Anfechtung in meinem Fleisch habt ihr nicht verachtet oder gar verabscheut, sondern wie einen Engel Gottes nahmt ihr mich auf, wie Christus Jesus. Was war denn eure Glückseligkeit? Denn ich gebe euch das Zeugnis, dass ihr, wenn möglich, eure Augen ausgerissen und mir gegeben hättet. Bin ich also euer Feind geworden, weil ich euch die Wahrheit sage? Sie eifern um euch nicht in edler Weise, sondern wollen euch ausschließen, damit ihr um sie eifert. Das Eifern ist aber gut. Ist aber gut, wenn es für das Gute geschieht, und zwar alle Zeit, nicht nur, wenn ich bei euch anwesend bin. Meine Kinder, um die ich noch einmal Geburtswehen leide, bis Christus in euch Gestalt gewinnt. Wie gerne wollte ich jetzt bei euch sein und in anderem Ton zu euch reden. Denn ich weiß nicht, woran ich mit euch bin. Sagt mir, die ihr unter dem Gesetz sein wollt, hört ihr das Gesetz nicht? Es steht doch geschrieben, dass Abraham zwei Söhne hatte, einen von der leibeigenen Magd, den anderen von der Freien. Der von der Magd war gemäß dem Fleisch geboren, der von der Freien aber Kraft der Verheißung. Das hat einen bildlichen Sinn. Dies sind nämlich die zwei Bündnisse, das eine vom Berg Sinai, das zur Knechtschaft gebiert, das ist Hagar. Denn Hagar bedeutet den Berg Sinai in Arabien und entspricht dem jetzigen Jerusalem und es ist in Knechtschaft samt seinen Kindern. Das obere Jerusalem aber ist frei und dies ist die Mutter von uns allen. Denn es steht geschrieben, freue dich, du Unfruchtbare, die du nicht gebierst, brich in Jubel aus und jauchze, die du nicht in Wehen liegst, denn die Vereinsamte hat mehr Kinder als die, welche den Mann hat. Wir aber, Brüder, sind nach der Weise des Isaak, Kinder der Verheißung. Doch gleich wie damals der gemäß dem Fleisch Geborene, den gemäß dem Geist Geborenen verfolgte, so auch jetzt. Was sagt aber die Schrift? Treibe die Magd hinaus und ihren Sohn, denn der Sohn der Magd soll nicht erben mit dem Sohn der Freien. So sind wir also, Brüder, nicht Kinder der leibeigenen Magd, sondern der Freien. Liebe Gemeinde, immer wieder im Leben vergessen wir unsere Vergangenheit. Wir haben die Neigung, unsere Vergangenheit zu vergessen. Wir vergessen nicht unbedingt, was war, aber wir vergessen sehr oft, wie etwas war. Es kann zum Beispiel vorkommen, dass es spät abends ist und man ist noch unterwegs. Man ist schon einigermaßen müde, aber hat noch richtig viel Hunger und geht zu McDonald's und isst noch zwei Big Mac Menüs. Am nächsten Morgen, da wacht man dann auf und man fühlt sich irgendwie nicht so gut. Man fühlt sich, als hätte man spät nachts noch zwei Big Mac Menüs gegessen. Und das ist dann das eine. Aber das wirklich Problematische ist dann, dass es zwei Wochen später vorkommen kann, wenn es wieder spät abends ist und man wieder viel Hunger hat und der McDonald's nicht weit ist, dass man ernsthaft wieder überlegen ist, ob man nicht nochmal zu McDonald's gehen sollte und nochmal ein, zwei Big Mac Menüs essen sollte. Und man denkt sich dann, Ja, so schlimm war das doch gar nicht. Eigentlich war das doch richtig gut. Ich meine, und die Burger auf dem Bild jetzt gerade in der Situation, da sehen die ja auch echt lecker aus. Wenn du solche Situationen nicht von nächtlichen McDonald's-Menüs kennst, dann wahrscheinlich aus anderen Lebensbereichen. Wir haben die Neigung, unsere Vergangenheit zu vergessen oder zu beschönigen. Wir vergessen nicht, was war, dass wir dort gegessen haben und dass am nächsten Morgen nicht so gut war, aber wir vergessen, wie genau es dann war, also wie dieser nächste Morgen eben war. Und das Problem ist, dass uns das nicht nur bei so Kleinigkeiten wie bei Burger-Menüs passiert, sondern dass uns das auch im ganz großen Stil passieren kann. Dass uns das auf unser ganzes Leben bezogen passieren kann, dass wir unsere Vergangenheit vergessen. Und das ist der Anlass für diesen ganzen Galaterbrief. Paulus schreibt diesen Brief an eine Gemeinde, die das Problem hatte, dass es dort Christen gab, die haben ernsthaft überlegt, ob Jesus wirklich reicht. Sie wurden aus etwas herausgerettet und haben nun gelebt und haben dann wieder angefangen zu überlegen, aber reicht uns das? Brauchen wir nicht noch mehr? Brauchen wir nicht noch mehr, um zu Gott zu gehören? Und sie haben dazu tendiert, wieder zurückzugehen in alte Muster und durch Beschneidung und durch Gesetz das noch zu Jesus dazuzunehmen und so gerettet zu werden. Letztendlich haben sie dazu geneigt, sich wieder in dieses alte Leben, woraus sie gerettet wurden, sich wieder hineinbegeben zu wollen. Und dort hinein schreibt Paulus diesen ganzen Brief und unser Abschnitt heute geht genau darum. Und das, was Paulus den Leuten damals geschrieben hat, das hat auch mit uns heute was zu tun. Daher ist der Titel der Predigt "Niemals zurück in die Gefangenschaft". Und darum vergiss auch nicht, wie aussichtslos dein Leben war, und vergiss auch nicht, wie aussichtsreich dein Leben jetzt ist. Bevor wir mit dem ersten Punkt starten, möchte ich nochmal auf diesen Titel eingehen. Dieses Eingangsbeispiel mit den Burgern, das klingt natürlich so ein bisschen lustig und absurd. Aber diese Sache, dieses ganze Thema war für Paulus sehr, sehr ernst. Und deshalb ist dieser Titel der Predigt auch so scharf formuliert, weil diese ganze Schärfe in dem Text steckt. Komm, wir schauen mal mit rein und entdecken mal diese Schärfe in dem Text. Es geht in Vers 11 schon los, da sagt der Paulus, ich fürchte um euch. Also Paulus hat wirklich Angst um diese Gemeinde dort. Es war keine Kleinigkeit, er hat richtig um sie gefürchtet. Und zwar war seine große Angst, Vers 11, dass ich am Ende vergeblich um euch gearbeitet habe. Also Paulus hat sich Sorgen gemacht, ob all das, was er gemacht hat, ob es sich am Ende tatsächlich wirklich umsonst einfach war. Vers 12, Paulus fängt dann an, sehr viel zu bitten. Und er bittet sie und sagt, werdet doch wie ich. Also er ringt um sie und er fleht sie an, übernehmt meine Lebensausrichtung. Vers 13 bis 15 fängt er an, sie zu erinnern an ihr altes Leben oder an den Anfang von ihrem neuen Leben und sagt, erinnert ihr euch nicht? Ich habe euch das Evangelium gebracht und ihr seid voll aufgeblüht. Ihr habt voll die Hingabe gehabt, habt Früchte gezeigt, habt euch voll um mich bemüht. Erinnert ihr euch nicht? Ist das alles weg bei euch? Und Vers 16 bis 20 wird sein Leid sehr, sehr groß. Vers 16 heißt es, bin ich euer Feind geworden? Also er merkt schon, dass schon ein Riss in der Beziehung ist. Vers 19 heißt es dann, meine Kinder, um die ich noch einmal Geburtswehen leide. Also Geburtswehen sollen, glaube ich, richtig, richtig schmerzhaft sein. Und der Paulus, er sagt, das gehe ich gerade geistlich durch um euch. So ernst ist mir diese Sache. Also wir hören diesen ernsten, dringlichen Ton, weil es um ein sehr, sehr wichtiges Thema geht. Letztendlich erinnert Paulus diese Gemeinde an diese zwei Wege, an diesen Weg in ihrem alten Leben, diesen Weg ohne Evangelium und jetzt diesen Weg mit Evangelium. Wir schauen mal diesen ersten Punkt an und Paulus macht uns deutlich, vergiss nicht, wie aussichtslos dein Leben war. Und wir wollen hier immer drei Aspekte pro Punkt anschauen. Einmal die Ausgangslage, dann den Antrieb und zuletzt die Aussicht. Das machen wir bei beiden Punkten. Und wir starten direkt mal mit der Ausgangslage. Also, was ist die Ausgangslage dieser Galater in ihrem alten Leben? Wie sah deren Leben aus? Schaut mal mit rein, Vers 8 und 9. Damals, als ihr Gott nicht kanntet. Also die Galater haben eine Zeit gehabt, da haben sie Gott nicht gekannt. Und was haben sie gemacht? ihr Leben war geprägt von ohne Gott. Und dann heißt es da, da dientet ihr denen, die von Natur aus nicht Götter sind. Sie haben toten Götzen gedient. Stell dir vor, da ist jemand, der hat so eine Plastik-Deko-Pflanze und fängt an, sich richtig gut um die zu kümmern. So, er dient dieser Pflanze, er fängt an, die so in die Sonne zu stellen, er gießt sie, er tut so Dünger drauf, redet ihr gut zu. Wenn wir sagen, hey, was ist los bei dir? Wie würden wir so jemanden bezeichnen? Der Paulus, er sagt hier, Vers 9, das sind schwache, armselige Grundsätze. Etwas zu dienen, das in Wirklichkeit Tod ist. Er sagt, das war euer Leben. Und dann sagt er ihnen, schaut mal, das war euer Leben. Von dort seid ihr rausgerettet worden. Und jetzt überlegt ihr ernsthaft, wieder dorthin zurückzugehen? Also ihr wollt euch dem wieder zuwenden? Jetzt wollt ihr wieder etwas anderes als nur das Evangelium? Er sagt, das ist armselig. Und er sagt noch das Wort schwach. Und er meint mit schwach, dass es in Bezug auf ihre ewige Rettung überhaupt gar keine Kraft hat. Es ist wie ein Auto mit einem leeren Tank. Wenn du versuchst, mit Auto ohne leeren, also mit leerem Tank zu fahren, hast du keine Kraft drin. Da musst du das, was passiert, das Auto anfangen zu schieben. Und das ist wieder sehr armselig. Und das ist das Bild hier. Aber Paulus wird noch deutlicher über ihren Zustand in ihrem alten Leben, über ihre Ausgangslage. Und zwar Vers 21 sagt er dann, sagt mir, die ihr unter dem Gesetz sein wollt, hört ihr das Gesetz nicht? Er sagt, also ihr Galater, die ihr zurück in dieses alte Leben wollt, ist euch nicht bewusst, wie dieses alte Leben ohne Evangelium wirklich aussieht? Und dann fängt er an, Vers 22, es steht doch geschrieben. Und das sagt er dreimal hier, dreimal fängt er an, Gottes Wort zu zitieren, die Schrift zu zitieren. Und dieser Abschnitt, da packt er jetzt die Geschichte von Abraham und seiner Nachkommenschaft aus. Und er wirkt auf den ersten Blick ein bisschen kompliziert, dieser Abschnitt. Wir lesen jetzt hier von zwei Frauen, von zwei Söhnen, von zwei Bündnissen und von zwei Städten. Letztendlich können wir es runterbrechen auf zwei Wege. Eben diesen Weg ohne Evangelium und diesen Weg mit Evangelium. Diesen Weg ohne Verheißung und diesen Weg mit Verheißung. Und das große Problem ist, dass dieser Weg ohne Evangelium, dass der nicht nur schwach und armselig und ohne Gott ist, sondern man ist in diesem Weg gefangen. Wir schauen mal rein in diese Verse. Vers 22 bis 25 geht es ganz viel um die Hagar. Die Hagar wird direkt in Vers 22 wird sie als eine von der leibeigenen Magd. Und dann später wird es deutlich, das ist die Hagar. Also es geht um die Hagar, die ist eine Magd. Und dann in Vers 24 und 25, da nutzt der Paulus nochmal zwei andere Bilder, wenn man reinschaut. Eben diese zwei Bündnisse sagt er, dann spricht er irgendwie von Sinai und er spricht dann im nächsten noch von dem jetzigen Jerusalem. Aber was hier so deutlich wird, ist, beides Mal wird ganz klar, diese alle Dinge, die haben eine große Gemeinsamkeit und zwar, sie führen in die Gefangenschaft. Vers 24 und 25b wird es jeweils wiederholt, das zur Knechtschaft gebiert und es ist in Knechtschaft samt seinen Kindern. Also der Sohn der Hagar, dieser Ismael, der war ja auch ein Knecht, weil die Mutter eine Magd war. Dann Sinai war in gewisser Hinsicht, steht es für diesen Ort, wo Gott seinem Volk das Gesetz gegeben hat. Und dieses Gesetz ohne Evangelium führt ebenfalls in Gefangenschaft. Und dann spricht er von dem Jerusalem, dem damaligen Jerusalem. Und dieses damalige Jerusalem, geprägt von dem Judentum ohne Evangelium, da sagt er, es ist auch wieder Gefangenschaft. Also das Kennzeichen auf diesem Weg ohne Evangelium, es ist gefangen zu sein. Aber inwiefern jetzt gefangen? Also ich meine, die Galater waren ja nicht mit irgendwelchen Handschellen in irgendeiner Gefängniszelle. Nein, es bedeutet, in einer aussichtslosen Lage zwischen Sünde und zwischen Gesetz zu sein. Das ist wie, wenn du in so einem riesigen Sumpf drin steckst, voller Schlamm. Und du steckst da drin und du kommst alleine nicht raus. Das ist der Zustand in Sünde. Und egal, was man macht, egal wie du versuchst, dich in diesem Sumpf irgendwie sauber zu machen, du machst dich nur noch schmutziger, da ist ja nur Schlamm um dich rum. Und egal, wie sehr du versuchst, irgendwie rauszukommen und dich bewegst, du sinkst immer tiefer ein. Du kommst dann niemals alleine raus. Und jetzt kommt das Gesetz. Das Gesetz kommt in diese Situation hinein, wie so ein Spiegel, und zeigt dir, wie schmutzig du bist. Es zeigt dir, wie du aussiehst, wie deine Kleider schon vermodert sind. Es zeigt dir, wie deine ganze Haut voller Dreck ist und wie deine ganzen Haare mit diesem Schlamm verklebt sind. Und das bedeutet es, gefangen zu sein in deiner Sünde, und das Gesetz ist direkt vor dir. Also der Mensch hat die totale Verantwortung vor Gott, aber ohne Evangelium ist er total gefangen und kommt dort nicht raus. Er ist dort schwach, armselig und gefangen. Und das ist noch nicht alles, sondern auf diesem Weg hat man auch einen Antrieb. Also man wird irgendwie angetrieben, etwas zu tun. Das ist der zweite Aspekt. Dieser Antrieb, es ist das eigene Fleisch, die menschliche Kraft. Schau mal in Vers 23 rein. Vers 23 heißt es, wer von der Magd war gemäß dem Fleisch geboren. Also der Ismael war gemäß dem Fleisch geboren, der Sohn von der Hagar. Was meint Paulus damit? Jetzt erinnern wir uns an die Geschichte von Abraham und dass Abraham von Gott ein Versprechen bekommen hat. Einen Sohn. Aber Abraham musste ziemlich lange auf diesen Sohn warten. Und hat Abraham irgendwann gedacht, er will da jetzt ein bisschen mit nachhelfen. Er will dieses Versprechen zur Wirklichkeit bringen und hat dann angefangen, aus eigener Kraft mit dieser jungen, fruchtbaren ägyptischen Magd, mit der Hagar, einen Sohn zu zeugen. Ein Kommentator darüber geschrieben hat gesagt, als dieser Abraham mit der Hagar geschlafen hat, da hat er es aus Glauben getan. Aus Glauben an sich selbst. Und dieses Mithelfen, dieses sich da mit einbringen, diese eigene Kraft, wir schauen mal rein, die wird jetzt in einen Gegensatz gebracht. Vers 23, der eine Sohn, der war gemäß dem Fleisch geboren, dann heißt es da, Vers 23b, und der andere, der Freie, aber Kraft der Verheißung. Und in Vers 29 finden wir nochmal einen Gegensatz, wo das Fleisch wieder im Gegensatz gebracht wird. Und zwar ist es dort, geht es um den gemäß dem Fleisch geborenen und dann den gemäß dem Geist geborenen. Also wir sehen, diese fleischliche Kraft, das ist keine neutrale, menschliche irgendwie Kraft, sondern wenn sie entgegen dem Geist steht, dann ist es eine total sündige, verdorbene Kraft. Und wenn wir einmal umblättern und einmal auf die andere Seite schauen im Galaterbrief, Galater 5 wird das noch deutlicher. Galater 5, die Verse 19 bis 22 sind eigentlich recht bekannte Verse. Da werden zwei Gegensätze gebaut, eben die Werke dieses Fleisches, die Werke von diesem fleischlichen Antrieb, die werden gegenübergestellt. Auf der anderen Seite ist die Frucht des Geistes. Wenn wir uns die Dinge anschauen, dann ist diese Werke des Fleisches, Galater 5, 19, da werden richtig eklige, schmutzige Dinge aufgezählt. Also die Kraft, die einen Menschen ohne Evangelium antreibt, wo er sich durchbewegt, das bringt einfach nur Sünde und Schmutz hervor. Das ist wie wenn du in diesem Schlamm steckst und dann willst du einen richtig leckeren Kuchen backen. Und dann fängst du an, mit all dem, was so um dich rum ist, einen Kuchen zu backen. Es wird ein Schlammkuchen werden. Und genau das ist, wenn du als Mensch ohne Evangelium, mit dem verdorbenen Herzen, was du hast, wenn du alles, was du machst, alles, was rauskommt aus dir, es ist eben Sünde, Verdorbenheit. Es ist das, was uns die Liste aus Kapitel 5, 19 bis 21 sagt. Und wie gesagt, mit all dem, wenn du damit versuchst, Richtung ewiges Heil zu kommen, das ist ungefähr so, wie wenn du versuchst, mit einem Auto ohne Tank oder mit leerem Tank zu fahren. Es hat keine Kraft. Aber das größte Problem an diesem Weg ist, dass wir das Ziel total verfehlen. Das ist der dritte Aspekt hier, den wir anschauen wollen. Es ist die Aussicht. Dritter Aspekt, die Aussicht. Wo führt dieser Weg eigentlich hin? Und hier müssen wir uns nochmal dran erinnern an diese Galater. Die Galater, die wollten unbedingt zum ewigen Heil kommen. In ihren Worten, sie wollten eigentlich zum Erbe kommen. Sie wollten zu dem Erbe kommen, was Gott dem Abraham versprochen hatte. Sie wollten dadurch dann zu Abrahams Familie gehören und dann, weil sie seine Nachkommen sind, zu diesem Erbe kommen. Und dann haben sie eben gedacht, okay, Abrahams Nachkommen werden wir, indem wir eben, ja, wahrscheinlich diesen Jesus irgendwo haben, aber vor allem, indem wir das Gesetz halten und uns beschneiden lassen. Das macht uns vor Gott gut, das bringt uns in Abrahams Familie hinein. Und der Paulus antwortet genau dort herein und in den ganzen Versen 21 bis 31 will er ihnen eigentlich nur eine Botschaft sagen. Und er wird ihnen sagen, Leute, ihr Galater, auf diesem Weg, wenn ihr anfangt, mit Gesetz und Beschneidung zum ewigen Heil kommen zu wollen, zu diesem Erbe zu kommen wollen, das klappt nicht, weil dann seid ihr wie dieser Ismael. Und dieser Ismael, der hat es nicht geschafft. Mit Ismael gehört ihr nicht wirklich dazu. Und Vers 29 bis 30 macht er es sehr, sehr deutlich und er sagt, gleich wie damals dieser gemäß dem Fleisch Geborene, also der Ismael, der hat damals schon angefangen, den Isaak, den Sohn der Verheißung, zu verfolgen, so auch jetzt. Also auf dem Weg seid ihr Feinde des Evangeliums. Und er sagt, auf diesem Weg kommt ihr nicht zum Erbe. Vers 29b dann, denn der Sohn der Magd, er soll nicht erben mit dem Freien. Also auf diesem Weg kommen sie nicht zum Erbe. Sie gehören nicht zu Gottes Familie. Im Gegenteil, man wird fortgetrieben, man geht verloren. Und das ist so eindrücklich. Die Galater, die von dort rausgerettet worden sind, die von Gott erkannt worden sind, die sind jetzt ernsthaft am Überlegen, ob sie nicht wieder dorthin zurückkehren wollen. Diese ganze Situation, die ist ein bisschen so, wie wenn diese israelischen Geiseln, die vor 3 Jahren von der Hamas verschleppt worden sind und dann nach 2 Jahren Gefangenschaft freigekommen sind, wenn sie dann dort stehen würden, total ausgehungert, man sieht ihnen die Wunden und die Leiden noch an von der ganzen Folter und Misshandlung, die sie durchgemacht haben. Und sie stehen dann dort, kurz nach ihrer Befreiung, und fangen an zu sagen, ja, also, wir sind gerade am Überlegen, ob wir nicht wieder dort zurückgehen in die Gefangenschaft, einfach, weil wir uns gern selber da raus befreien würden. Das klingt total verrückt. Aber leider ist genau das eine Realität in Gottes Volk. Der Stefan hat es vorgelesen, aus 4. Mose, das Volk Israel, das war in Ägypten, das war in dieser Gefangenschaft, die waren dort Sklaven für die Ägypter, die mussten schuften, ihre Kinder wurden umgebracht, sie werden von dort herausgerettet, sie stecken in der Wüste, dann fangen sie an zu überlegen, eigentlich war Ägypten gar nicht so schlecht. Ich meine, wir hatten dort Melonen, wir hatten Fische, wir hatten Knoblauch. Warum gehen wir eigentlich nicht wieder zurück? Wir wären gern wieder dort. Israel hat nicht vergessen, was dort war, aber sie haben vergessen, wie schlimm es wirklich war. Und Gott will uns das heute deutlich machen, weil wir genau diese Neigung auch haben, dass wir uns manchmal nach diesem Lebensweg ohne Evangelium zurücksehnen. Vielleicht ist es bei dir wirklich so ein altes Leben. Vielleicht hat Gott wirklich, wirklich so richtig krass aus diesem Schlamm, wo du drin gesteckt bist, herausgerettet. Aber dann an den Tagen, wo du geistlich müde bist und geistlich so ein bisschen hungrig bist und träge bist, dann fängst du an, dich wieder zurückzusehnen. Also du sehnst dich dann wieder so, nach so einem unkomplizierten Umgang mit deiner Lust, dich wieder einfach mal so richtig gehen lassen zu können. Wieder mal so richtig für dich selber zu leben. Vielleicht auch das ganze Geld, was du hast, einfach mal nicht irgendwelche Regeln da haben, einfach mal für dich machen. Oder eben bei der Steuererklärung nicht ganz so genau zu sein, sondern eben wie früher oder jetzt, wie einfach alle anderen Menschen um dich rum, es einfach so zu machen, wie du es halt gemacht hast und wie wirklich was für dich rauskommt. Oder wenn du christlich aufgewachsen bist, dann hast du wahrscheinlich nicht so ein konkret krass schlechtes altes Leben, dann ist es vielleicht eher, dass du dich nach dem Leben dieser Menschen um dich rum sehnst. Diese Menschen um dich rum, die ohne Gott, ohne Evangelium leben und deren Leben dann manchmal für dich sehr, sehr attraktiv scheint. Vielleicht gerade ihr Schüler oder ihr Studenten, wenn dann die Menschen um euch rum seht, wie schnell kommt da der Gedanke, man sagt sich so, ach, die haben es manchmal so viel besser. Ich kann nicht auf all die wilden Partys gehen, die so machen und wo sie von richtig so anfangen auch zu schwärmen. Ich soll irgendwie einen ganz anderen Umgang mit dem anderen Geschlecht haben als die. Ich kann die KI für all meine Hausarbeiten nicht so nutzen wie die anderen. Ich soll da irgendwie ehrlich sein. Ich darf nicht abschreiben wie die anderen oder ich muss mich da anders verhalten. Die, die ohne Evangelium leben, die haben es doch irgendwie besser, denkt man manchmal. Und Gott erinnert uns und sagt uns, hey, denk an diese Geiseln. Denk an diese Geiseln, wo sie herkommen. Es ist total absurd, dort sich hinzusehnen. Oder wenn du das gar nicht kennst, wenn du es gar nicht kennst, dich nach so einem Leben ohne Evangelium zu sehnen, vielleicht tendierst du dann dazu, dass du nicht einfach ohne Evangelium leben willst, sondern eher, dass du mit dem Evangelium leben willst, aber auch noch mit noch mehr. Und das ist dann auch ein Problem. Das heißt, du sagst schon, dass da Jesus ist und du vertraust auf Jesus, dass du ihn brauchst und du, dass er deine Schuld getragen hat. Und doch willst du ihm auch noch dein Teil beitragen. Man will sich irgendwo auch als würdig erweisen für die Gnade, die man bekommen hat. Man will zeigen, dass man die Gnade, die man bekommen hat, sich auch wirklich verdient hat. Und dann ist es so ein Gefühl, das dann hochkommt. Meistens, wenn man was falsch gemacht hat, dann kommt der Gedanke und man sagt, ja, stimmt, wegen Jesus ist mir jetzt vergeben worden, aber fürs gute Gefühl mache ich auch noch meinen Teil. Also ich lese noch ein bisschen in der Bibel, ich bin noch mal richtig nett zu meinen Mitmenschen, ich spende noch mal ein bisschen mehr Geld oder den nächsten Dienst, den mache ich besonders gut. Ich will dir einfach zeigen, dass ich die Vergebung auch wirklich verdient habe und dass Gott, wenn er mich da erwählt hat, auch echt eine gute Entscheidung getroffen hat. Ich meine, für seine Gnade habe ich auch wirklich genug getan dann. Und das ist ungefähr so, wie wenn so ein Künstler dasteht und so ein Bild zeichnet und der Künstler malt dieses Bild und er steht davor und setzt den letzten Pinselstrich an und vollendet dieses Bild und sagt, es ist fertig. Und dann kommen wir mit unserer Sauklaue und wollen auch noch einen Strich machen. So sieht es vor Gott aus, wenn wir ihm für die Rettung, die wir bekommen haben, noch unseren Teil bringen wollen. Und für diese Situationen, da will Gott uns eben daran erinnern, dass dieses Leben ohne das Evangelium und auch dieses Leben mit Evangelium und noch mehr, dass es total aussichtslos ist, dass es keinen Wert hat, dass es einfach schwach und armselig ist, dass es eben nicht ans Ziel führt. Wir können sagen, so ein Leben hätte man sich auch sparen können. Und davor warnt Gott dich und er sagt, vergiss nicht, wie aussichtslos dieses Leben ohne Evangelium ist, dass du niemals dorthin zurückkehrst. Aber Gott will nicht nur, dass wir dieses alte, schlechte Leben klarer sehen, damit wir nicht mehr zurückgehen. Gott will uns auch dieses aktuelle Leben, dieses Leben mit Evangelium, wo du als Christ drin steckst, er will es dir groß machen, dass du dich drüber freust und dann freudig deinen Lebensweg gehst. Und daher lautet der zweite Punkt, vergiss auch nicht, wie aussichtsreich dein Leben jetzt ist. Jetzt, wenn wir mit dem Evangelium leben, da ist in unserem Leben alles ganz anders geworden. Aus Gottes Sicht ist dieses Leben mit Evangelium wahrscheinlich auch so viel besser, als wir es uns so oft vorstellen. Und auch hier wollen wir uns einmal diese drei Aspekte anschauen aus dem letzten Punkt und wir starten mit der Ausgangslage. Also, was ist die Ausgangslage als Mensch mit Evangelium? Und wir schauen mal rein, Vers 9. Jetzt aber, da ihr Gott erkannt habt, ja vielmehr von Gott erkannt worden seid. Die Galater haben jetzt eine Beziehung zu Gott. Oder andersrum, Gott hat eine Beziehung zu ihnen. Gott hat sich ihrer angenommen. Und wie ist das passiert? Wir lesen das in Vers 13. Da sagt Paulus, ich kam zu euch in der Schwachheit des Fleisches und ich habe euch das Evangelium verkündigt. Und in Kapitel 3, 1 wird es noch schöner formuliert. Da sagt er, dass Jesus Christus als gekreuzigt den Galatern vor die Augen gemalt wurde. Also er hat sich Mühe gegeben, Christus als richtig herrlich darzustellen. Dann wurden sie wiedergeboren, es hat alles verändert. Jetzt sind sie nicht mehr ohne Gott und armselig, sondern sie sind von Gott erkannt. Und in diesem großen Abschnitt 21 bis 28 wird es deutlich, Vers 28, da heißt es dann, wir aber Brüder sind nach der Weise des Isaak, wir sind Kinder der Verheißung. Also sie gehören jetzt zu Gottes großer Familie. Das ist ihre Ausgangslage. Und bei den Galatern hat das direkt etwas bewirkt. Wir schauen mal rein, Verse 14 bis 15, wir haben es kurz angeschnitten vorhin schon. Da erinnert er sie und sagt ihnen, schaut mal, ihr habt direkt Frucht gebracht. Evangelium kam und hat direkt was bewirkt bei euch. Da kam was raus. Das 14 heißt es dann, dass sie ihn nicht irgendwie verachtet haben, den Paulus, sondern dass sie ihn wie ein Engel aufgenommen haben. Und dann sagt der Vers 15b, ihr hättet eure Augen ausgerissen und mir gegeben. Und dieser Vers, das klingt schon sehr, sehr krass. Und vielleicht lässt sich dadurch erklären, dass man sagt, dass Paulus so eine Art Augenkrankheit hatte und die Galater waren bereit, ihre eigenen Augen auszureißen und Paulus zu geben, dass er irgendwie besser durchkommt. So sehr hätten sie sich für ihn hingegeben. Und an Verse 21 bis 31 lesen wir noch mehr über diese Ausgangslage. Da haben wir da vorher die Hagar gesehen. Jetzt schauen wir uns diese Freie an, also die Sarah. Und auch die Freie bringt Kinder zur Welt. Vers 22 steht doch geschrieben, Abraham hatte zwei Söhne und der andere war von der Freien. Und dann wird deutlich, die Kinder der Freien, wie sind die? Die sind auch frei, es sind freie Kinder. Das steht Vers 30 und 31. Also wer mit dem Evangelium lebt, der ist frei. Inwiefern denn frei? Frei sein heißt, nicht mehr in diesem Sumpf zu stecken von vorhin. Jesus Christus kam und hat dich aus diesem Sumpf herausgezogen. Petrus schreibt von dem heillosen Schlamm, wovon wir herausgezogen worden sind. Mit dem, was du jetzt machst, mit als Mensch, mit dem Evangelium, du machst dich nicht noch schmutziger und du versenkst dich auch nicht immer noch tiefer in diesen Sumpf rein. Davon bist du jetzt frei. Und dieses Gesetz, das dann kommt, dieser Spiegel, der in dein Leben reinkommt, also unser Gesetz, das zeigt dir zwar noch den Schmutz, den du hast, aber all dem wirst du auch daran erinnert, dass du vor Gott rein und heilig durch Jesus Christus stehst. Also dass du perfekt vor Gott stehst und du wirst erinnert, Jesus Christus hat diesen ganzen Schmutz, der auf dir war, er hat ihn auf sich genommen, er ist mit deiner ganzen Schuld vor den lebendigen Gott getreten, hat den ganzen Zorn ertragen. Denk an diese Liste aus Galater 5. All das, was du so gemacht hast, wo du wirklich auch drin gesteckt bist in deinem Leben. Da kam Jesus Christus und hat all das genommen und hat all die Strafe, die wir dafür angehäuft haben, auf sich genommen und hat uns dafür seine weiße Weste gegeben. Das bekannte Lied, sein Kleid für meins, ein Tausch so wunderbar. Das ist das Evangelium. Es hat alles verändert. Du gehörst zu Gottes Familie. Und wir hören in der Bibel, oder wir lesen in der Bibel ganz viele Gegensätze. Von der Finsternis ins Licht. Von toten Götzen weg zu dem lebendigen Gott. Und vom Teufel zum Vater im Himmel. Du hast Jesus Christus als den perfekten Bruder. Also eine bessere Ausgangslage kann man gar nicht haben. Wo würdest du gern dazugehören? Also was denkst du, was genau würde deine Ausgangslage in deinem Leben einfach noch einen Tick besser machen? Vielleicht denkst du da an einen Arbeitgeber, so ein richtig guter Arbeitgeber, ja, mit flexiblen Arbeitszeiten, mit arbeitnehmerfreundlichen Angeboten, dass du Wellness-Angebote hast, Massage und Sport und Urlaubsgeld. Du hast den optimalen Weg zur Arbeit, dass du am besten noch mit einem geleasten Fahrrad dort hinfahren kannst. Und bei all dem hast du noch ein Geschäftsauto, weil du machst ja auch noch andere Reisen. Und du hast natürlich einen sehr, sehr gut angemessenen Lohn. Da würden wir doch gern dazugehören. Aber wenn wir dann überlegen, was ist das bitte im Vergleich dazu, dass wir zu Gottes lebendiger Familie gehören? Ich meine, bei Gott gehören wir zu dieser Familie des Mächtigsten, des Allmächtigen. Wir gehören zur Familie des Allerreichsten, dem alles gehört. Wir gehören zur Familie des Weisesten, der alles weiß und der dir sogar garantiert, dass deine Arbeit für ihn ewigen Wert haben wird. Ewigen Wert. Und er hat dir ein Erbe versprochen. Er hat dir ein Erbe versprochen, dass alles Erbe zusammen, für diese ganzen Welt, wenn du es zusammennimmst und mit diesem Erbe Gottes vergleichst, das ganze Erbe hier, es wirkt wie so ein Haufen Monopoly-Spielgeld. Lieber Christ, mit Gott verpasst du nichts. Im Gegenteil, bei Gott ist die Fülle und durch sein Evangelium hast du die beste Ausgangslage. Aber wer zu Gott gehört, er hat nicht nur die beste Ausgangslage, sondern er hat den besten Antrieb. Wir können sagen, der hat wirklich Sprit in seinem Tank. Und wir wollen uns den zweiten Aspekt anschauen, den Antrieb. Und wo im alten Leben, haben wir vorhin gesehen, diese menschliche, sündige Kraft war, da ist jetzt im neuen Leben, Vers 23, haben wir es gehört, Kraft der Verheißung. Also wir können sagen, die Kraft der Verheißung ist dein Antrieb. Das klingt ziemlich gut, aber was bedeutet das? Was meint der Paulus damit? Jetzt schauen wir uns die Geburt von dem Isaak an, okay? Dieser Isaak, wie ist er geboren? Er ist so ganz anders geboren worden als der Ismael. Der Isaak, er wurde nicht in erster Linie geboren, weil Abraham es so sehr wollte, sondern weil Gott es versprochen hatte. Ich meine, Abraham, er war über 100, seine Frau konnte keine Kinder bekommen. Hätte Abraham es gewollt, er hätte es nie geschafft, mit der Sarah einen Sohn zu bekommen. Isaak wurde geboren, weil Gott es versprochen hatte und Gott es durchgezogen hat. Also wir merken, Gottes Kraft ist entscheidend. Vers 29 heißt es dann, da geht es um den, der gemäß dem Geist geboren wird. Also Gottes Geist war dafür verantwortlich. Wir können sogar sagen, die ganze Geschichte der Bibel betrachten, Gottes Geist war dafür verantwortlich, dass das Versprechen aus 1. Mose 3, dass dieser Schlangenkopfzertreter kommt, dass es bei Abraham nicht abbricht, sondern dass es bei Abraham weitergeht und der Abraham wirklich einen Sohn mit der Sarah bekommt. Abrahams Kraft hätte nie gereicht. Und der Paulus in dem Brief, was macht er jetzt? Er macht den Link von Abraham damals zu den Galatern und dadurch auch zu uns heute hier, zu dir hier. Wir sind solche, die gemäß dem Geist geboren sind. Wenn du gläubig bist, dann hat Gottes Geist in dir die Wiedergeburt bewirkt. Wir können sagen, du bist gemäß dem Geist geboren. Und das heißt, dass nicht du selbst dich ans Ziel bringen wirst, sondern dass Gott selbst, dass sein Geist dich ans Ziel bringen wird. Ich meine, er hat dir seinen Heiligen Geist gegeben. Das heißt, du bist bei Gott zur Chefsache geworden. Chefsache bedeutet, wenn du dein nächstes iPhone bestellst, du bist dann zur Chefsache geworden, wenn Tim Cook, der aktuelle Chef von Apple, mit seinem Flugzeug zu dir nach Hause geflogen kommt, bei dir an der Tür klingelt und dir dieses iPhone überreicht und sich neben dich setzt und es zusammen mit dir einrichtet. Dann bist du zur Chefsache geworden. Und bei Gott? Bei Gott bist du zur Chefsache geworden, weil er selbst dich bewohnt. Er selbst bewohnt dich. Er treibt dich an und er bringt dich ans Ziel. Und wir schauen uns mal an, auf was für eine wunderschöne Art und Weise Gott das macht. Wir gehen wieder zu Galater 5, zu dieser langen Liste. Wir schauen dort mal rein. Nach dieser Liste, was das Fleisch so hervorbringt, finden wir den Vers 22. Die Frucht des Geistes, also des Geistes Gottes, der in dir ist. Was bringt er hervor? Aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Diese Liste hier, die zeigt, wie schön dieses Leben mit dem Evangelium ist. Und wir können hier sagen, Gottes Geist will und wird sein Volk zu der schönsten Obst- und Blumenwiese machen, die es überhaupt gibt. Und du darfst ein Teil davon sein. Hey, du wirst andere mehr lieben. Und andere werden dann durch deine Liebe wachsen. Du wirst anderen eine Freude bereiten und andere werden sich an deiner Sanftmut freuen, weil Gott es in dir vorbringt. Und andere werden durch deine Treue ermutigt werden. Also Gottes Geist will und wird das in dir vorbringen, damit dann die anderen Menschen um dich rum das bei dir schmecken. Ich meine, deine Früchte, die du bringst, die sind immer für die anderen da. Kein Baum isst seine eigene Frucht. Und dabei, das ist so schön, während du Frucht bringst oder während Gottes Geist in dir Frucht bringst und die anderen das genießen, wirst du wiederum erleben, dass Geben seliger ist als Nehmen. Und das ist doch eine Win-Win-Situation. Das ist doch mal ein Antrieb, der wirklich etwas bringt. Was meinst du, was fehlt dir noch in deinem Leben?
Also was bräuchtest du unbedingt noch, damit du deine Lebensziele erreichst, damit du wirklich ans Ziel kommst? Was musst du da noch antreiben? Was fehlt dir da noch? Gottes Geist reicht allemal. Wenn du denkst, dass du es manchmal nicht schaffst, dann will Gott dir hier klar machen, dass sein Heiliger Geist dich auf jeden Fall bis ans Ende bringen wird. Das ist safe. Also diese Aussage, die Kraft der Verheißung ist dein Antrieb, die klingt nicht nur gut, sondern die ist noch viel besser, als sie klingt. Aber selbst das ist noch nicht alles. Neben dieser Ausgangslage und neben deinem Antrieb, das ist auch deine Aussicht, die du diesem Leben hast, eine ganz andere. Das ist der dritte und letzte Aspekt, die Aussicht dieses Lebens mit Evangelium. Und das ist wahrscheinlich sogar der größte Punkt, den Paulus in diesem Text hier machen will. Wir schauen mal in den Abschnitt vorher rein, Kapitel 4, 7, da wird es deutlich, sagt er den Galatern: So bist du also nicht mehr Knecht, sondern Sohn, wenn aber Sohn, dann auch Erbe Gottes durch Christus. Also er sagt, hey, durch den Glauben an Christus, nicht durch Gesetz und Beschneidung, allein durch den Glauben an Christus, da werdet ihr Söhne Gottes, und wenn ihr Söhne seid, dann werdet ihr erben. Das ist der Weg zum Erbe, und er will ihnen das zeigen. Das ist der Weg zu diesem Erbe. Er sagt ihnen, liebe Gatte, durch den Glauben an Jesus, da wird euch dieses, ein so schöner Gedanke, da wird euch dieser perfekte Gehorsam von Jesus Christus angerechnet. Da lesen wir diese Dinge wie, ihr seid in diese Familie hinein adoptiert worden und das ist der Weg zum Erbe. Und den Punkt, den macht Paulus auch in diesem Abschnitt wieder. Wir schauen jetzt in den Vers 30 rein. Vers 30, und er beginnt wieder so gut, er sagt, was aber sagt die Schrift? Er sagt nichts von sich selbst, er sagt, was sagt die Schrift? Was sagt Gottes Wort zu dieser Frage mit dem Erbe? Und die Frage ist, wer wird jetzt erben? Vers 30, treibe die Magd hinaus und ihren Sohn, denn der Sohn der Magd, er soll nicht erben mit dem Sohn der Freien. Wer wird erben? Der Sohn der Freien, also die, die durch Gottes Geist, die im Evangelium leben, das sind die Erben. Die Aussicht in deinem Leben mit Evangelium ist das große Erbe. Schau mal rein, wir sehen schon hier was in diesem Text über das Erbe. Vers 25 und 26, da werden diese zwei, da wird dieses Wort Jerusalem, diese Stadt benannt. Und einerseits in Vers 25, da spricht er von dem jetzigen Jerusalem. Also Paulus meint mit jetzig damals zu seiner Zeit und er meint vor allem dieses vom Judentum geprägte Jerusalem. Und er sagt, das ist nur Gefangenschaft. Und dann für im nächsten Vers spricht er, Vers 26, über das obere Jerusalem, also über dieses himmlische Jerusalem. Und er sagt, das ist wahre Freiheit. Das ist unser Erbe, das himmlische Jerusalem. Das wartet auf dich. Und der Stefan hat schon den nächsten Text vorgelesen heute Morgen. Wir gehen in 1. Petrus, Kapitel 1, und wollen uns dort noch ein paar Beobachtungen über dieses Erbe machen. 1. Petrus, Kapitel 1, die Verse 3 bis 5. Der Stefan hat es vorhin schon gelesen. Und hier wird deutlich, dass wir Christen wiedergeboren sind. Und da heißt es dort, zu etwas. Dann werden Dinge genannt, wir werden wiedergeboren und haben dadurch Zugang zu etwas. Und in Vers 4 wird das Erbe genannt. Das Erbe. Und drei Adjektive werden hier genannt, dieses Erbe richtig schön beschreiben. Unvergänglich, unbefleckt, unverwelklich. Unvergänglich heißt, es sind immer so gegen etwas. Das Erbe ist frei von Tod. Das, was Gott für dich bereithält, es ist nicht mehr dem Tod unterworfen. Es bleibt ewig. Es ist unbefleckt. Das heißt, es ist frei von Sünde. Keine Sünde, keine moralischen Verfehlungen können dieses Erbe schmutzig machen. Und dann zum Schluss steht dort unverwelklich. Also dieses Erbe ist nicht mehr der Zeit unterworfen. So eine Blume, die verwelkt. Das heißt, sie ist der Zeit unterworfen und sie schrumpft und sie wird, nimmt an Schönheit ab. Dieses Erbe ist unverwelklich, es ist immer schön. Und dann, das sind die Aussichten hier für Gottes Volk. Aber Vers 4 wird noch besser. Vers 4b heißt es dann, wo wird es aufbewahrt? Es wird im Himmel aufbewahrt. Es wird an dem Ort aufbewahrt, wo all die Dinge, also Tod, Sünde und Zeit, dem Erbe nichts anhaben können. Keine Motten, keine Räuber, gar nichts.
Aber selbst das ist noch nicht alles. In Vers 5 heißt es dann, nicht nur das Erbe wird bewahrt, sondern sogar die Erben werden bewahrt. Ich meine, hier auf der Erde, hier kann es wirklich vorkommen, du hast ein Erbe in Aussicht und dann, bevor du überhaupt zum Erbe kommst, stirbst du selber. Oder du wirst so krank und dir geht so schlecht, dass du das Erbe gar nicht mehr genießen kannst. Gott garantiert uns hier, dass das nicht passiert. Uns, die wir in der Kraft Gottes bewahrt werden durch den Glauben zu dem Heil. Also wir kommen auf jeden Fall durch. Gott garantiert dir das. Das sind doch die schönsten Aussichten, die man überhaupt nur haben kann. Gott will, dass du als sein Volk weißt, wie herrlich das ist, was auf dich wartet. Und all das, was du hier schon als schön erlebst, will Gott dir irgendwie sagen, hey, das ist nur die Light oder das ist vielleicht die Zero-Version von dem, was eigentlich noch aussteht. Das, was kommt, ist noch so viel besser. Und all das, was du hier Schönes erlebst, soll so ein kleiner Spiegel, so ein kleines Fenster sein, dass es dir zeigt, was noch kommt, dass das noch so viel besser ist, dass das Allerschönste über der Sonne ist. Und dass es dort wirklich real ist und dass es bald offenbar werden wird. Also vergiss nicht, wie aussichtsreich und wie schön dieses Leben ist, was noch kommt. Ja, vergiss nicht, wie aussichtslos dein Leben ohne Evangelium war, aber vergiss auch nicht, wie aussichtsreich dein Leben jetzt ist. Amen.